Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Einen Tag nach den Bund-Länder-Beschlüssen über die drastischen Einschränkungen des öffentlichen und des privaten Lebens sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Vormittag in ihrer Regierungserklärung:
Wir schauen jetzt zurück auf 8 Monate Erfahrung im Umgang mit dem Virus. Das war und ist eine Zeit des gemeinsamen und immer neuen und fortwährenden Lernens.
Und mit diesem Lernprozess wollen wir uns heute anhand von 2 Beispielen beschäftigen. Es geht zum einen um die Frage, was man über die Rolle der Gastronomie bei der Ausbreitung von SARS-CoV-2 weiß und was man nicht weiß. Und zum anderen stellen wir die Ergebnisse der Restart-19-Studie vor, die das Infektionsrisiko bei einer Konzertveranstaltung simuliert hat. Und dazwischen blicken wir auf ein unbekanntes Flugobjekt, das sich der Erde nähert und fragen, Asteroid oder Rakete? Und zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Gestern wurden weitere Verschärfungen und Auflagen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Schulen und Kindergärten werden weiterhin offen bleiben, aber ansonsten soll die Zahl der Kontakte zwischen den Menschen wieder deutlich reduziert werden. Unter anderem sollen Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen geschlossen werden und geschlossen bleiben. Aber wie groß ist das Risiko tatsächlich, sich in einer gastronomischen Einrichtung zu infizieren? Mein Kollege Arndt Reuning hat sich die einschlägige Fachliteratur dazu angesehen. Arndt, was weiß man über die Rolle der Restaurants in der Pandemie?
Zum einen gibt es einfach gesicherte Berichte von Ansteckungen, die im Bereich der Gastronomie stattgefunden haben. Also wenn wir zurückdenken an den Beginn der Epidemie in Deutschland, da fand ja ein großer Ausbruch statt bei einem Autozulieferbetrieb in der Nähe von München. Das waren die ersten 16 Fälle in Deutschland. Ein Forscherteam hatte damals die Infektionsketten nachverfolgt und ein Mitarbeiter hatte dabei einen Kollegen angesteckt in der Kantine. Das war da rausgekommen. Die hatten sich nur kurz zueinander zugewandt, um den Salzstreuer zu reichen. Ansonsten hatten sie mit dem Rücken zueinander gesessen. Und diesen Fall hat das Forscherteam beschrieben im Fachmagazin The Lancet Infectious Diseases. Mitte Mai war das, der ist also dokumentiert. Ein anderer Fall hat sich dann am entgegengesetzten Ende der Republik ereignet, in Leer in Ostfriesland. Dort hatte in einem Restaurant eine Feier stattgefunden, bei der sich ungefähr 30 Gäste infiziert hatten. Also ein typisches Super-Spreading-Event. Und ähnliche Vorfälle wurden dann natürlich auch aus anderen Orten berichtet in Deutschland.
Jetzt könnte man sagen, alles Einzelfälle. Also die Frage, was weiß man, wie groß das Risiko tatsächlich ist, dass sich Menschen in Restaurants anstecken?
Naja, die Datenlage ist tatsächlich eher dünn. Es gibt nur wenige Studien. Eine wurde durchgeführt von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta. Und die Fachleute dort sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Restaurantbesuch einen gewissen Risikofaktor darstellt, sich anzustecken. Das war eine sogenannte Fallkontrollstudie, in der infizierte Fälle einer nicht infizierten Gruppe gegenübergestellt werden, also der Kontrollgruppe. Und in diesem Fall waren das Menschen, die sich gemeldet hatten, um sich testen zu lassen, weil sie Covid-19-typische Symptome hatten. Aber nur bei ungefähr der Hälfte war der Test positiv ausgefallen, also nur die waren tatsächlich auch infiziert. Die Probanden in beiden Gruppen waren dann befragt worden, was haben sie denn in den 2 Wochen vorm Einsetzen der Symptome getan? Haben sie sich mit einer großen Gruppe anderer Menschen getroffen? Waren sie einkaufen? Haben sie ein Restaurant besucht oder einen Gottesdienst? Waren sie im Fitnessstudio oder in einer Bar, im Büro oder beim Friseur? Und die Antworten beider Gruppen, die wurden dann verglichen und einen deutlichen Unterschied im Verhalten zwischen der Fallgruppe der Infizierten und der Kontrollgruppe der Nicht-Infizierten, den gab es nur beim Besuch von Restaurants und bei einer Teilgruppe beim Besuch von Bars und Cafés. Die Infizierten berichteten ungefähr doppelt so häufig, in der Zeit vor Ausbruch der Symptome ein Restaurant besucht zu haben, als die Nicht-Infizierten. Und das CDC-Team folgert nun daraus, dass das Essen außer Haus einen Risikofaktor darstellt. Und weil man nicht mit Maske essen kann und trinken, empfehlen sie eben weitere Maßnahmen, wie etwa eine gute Belüftung.
Und wie verlässlich sind denn diese Ergebnisse? Oder anders gefragt, trauen die Fachleute der CDC ihren eigenen Untersuchungen?
Naja, das sollten Wissenschaftler eigentlich nie, und auch sie zählen einige Punkte auf, die die Aussagekraft einschränken. Also zum einen ist das die Zahl der Probanden selbst. Es waren ungefähr nur knapp 320 Probanden, die Hälfte infiziert, die andere Hälfte eben nicht infiziert. Und von ihrer Zusammensetzung waren die Gruppen nicht identisch, was zum Beispiel das Alter und Geschlecht anging. Das heißt, es können zufällige Schwankungen in den Daten auftauchen, die das Ergebnis dann verzerren. Und das Ergebnis muss daher nicht unbedingt übertragbar sein auf das gesamte Land oder überhaupt zu verallgemeinern. Kindern. Und die Gruppen waren auch nicht danach gefragt worden, ob sie innen oder außen gesessen hatten. Das wäre ja auch zum Beispiel eine wichtige Information, um das Risiko zu beurteilen.
Lassen Sie uns von den USA und der CDC nach Deutschland blicken. Wie sieht es da aus?
Für Deutschland hatte das Robert-Koch-Institut eine Studie mit solchen Daten veröffentlicht im epidemiologischen Bulletin Nummer 38, 2020. Die Daten dafür stammten von den Gesundheitsämtern, die teilweise auch eben an das RKI übermitteln, wo sich jemand angesteckt hat. Und da liegen dann die Wohnstätten ganz weit vorne, also die privaten Haushalte, aber auch Wohnheime wie Alten- und Pflegeheime oder Flüchtlingsheime. Rund 30.000 Fälle, 30.000 Einzelpersonen. In Speisegaststätten hingegen wurden gerade einmal 300 Fälle verzeichnet, ein Hundertstel der Ansteckungen in Wohnstätten. Das scheint also ein anderes Bild zu zeichnen als die Studie aus den USA.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im O-Ton gesagt, die 8 Monate waren eine Zeit auch des fortwährenden Lernens. Das betrifft doch die Frage immer wieder, welchen Zahlen glauben wir? Deshalb die Frage an Sie, sind die Zahlen aus Deutschland verlässlicher als die aus den USA?
Naja, auch die sind mit Vorsicht zu genießen. Zum einen, sie bilden nicht das gesamte Geschehen ab. Also wie gesagt, die Gesundheitsämter übermitteln dem RKI, wo eine Infektion stattgefunden hat. Allerdings lässt sich nur für ein Viertel der Fälle ein Ausbruchsgeschehen so zuordnen. Nur für 50.000 Fälle von 200.000 ungefähr existieren diese Angaben überhaupt. Für den Rest, für 3/4 der Fälle, wissen wir es einfach nicht. Und in dieser Dunkelziffer könnten sich natürlich auch Ansteckungen im Restaurant verstecken. Und dann kommt es außerdem noch zu einer statistischen Verzerrung dadurch, dass sich diese Infektionsketten im Haushalt einfach leichter zurückverfolgen lassen als zum Beispiel im öffentlichen Raum, wie etwa im Personennahverkehr oder eben in Restaurants.
Und wie sieht Ihre abschließende Beurteilung aus?
Naja, da würde ich auf das britische wissenschaftliche Beratergremium SAGE verweisen. Das hat im September eine Übersicht zusammengestellt, wie verschiedene nicht-pharmazeutische Maßnahmen sich auf die Ausbreitung der Pandemie auswirken dürften. Die Schließung von Gaststätten habe demnach eine mittelmäßige, eine moderate Wirkung. Aber selbst diese Aussage ist nur mittelmäßig belastbar, schreiben sie, von einer mittleren Konfidenz. Die effektive Reproduktionszahl, die ließe sich damit wahrscheinlich nur um 0,1 bis 0,2 senken.
Von Tisch zu Tisch. Mein Kollege Arndt Reuning über die Rolle der Gastronomie bei der Ausbreitung von SARS-CoV-2. Vielen Dank für diese Informationen und Hintergründe. Als UFO wird gemeinhin ein unbekanntes außerirdisches Flugobjekt bezeichnet. Und außerirdisch ist das, was sich derzeit im Anflug auf uns befindet, tatsächlich. Astronomen haben im Sonnensystem ein Objekt entdeckt, das sich in den kommenden Wochen der Erde nicht nur nähern, sondern sogar in eine Umlaufbahn um sie eintreten wird. Asteroid oder Raumschiff? Guido Meyer stellt die beiden wahrscheinlichen Theorien vor.
13 Milliarden Lichtjahre und ein paar zerquetschte. So weit können Teleskope mittlerweile hinaus ins All und damit in der Zeit zurückschauen. Dort entdecken sie Quasare und Galaxien, die kurz nach dem Urknall entstanden sein müssen. So weit, so gut. Doch wenn sich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft etwas tut, fehlt Astronomen bisweilen die Weitsicht.
2020 SO was discovered by the NASA-funded Asteroid Survey Program.
Das Objekt 2020 SO wurde im September vom Asteroidenüberwachungsprogramm der NASA gefunden. Die entsprechenden Teleskope scannen Nacht für Nacht den Himmel. Dabei finden sie täglich ein Dutzend neue Asteroiden. Aber dieser fliegt auf einem Kurs, der mir verdächtig vorkam. Vielleicht ist es also gar kein Asteroid.
I thought it might be not an asteroid.
Paul Chodas ist der Direktor des Centers for Near Earth Object Studies am Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien. Ihm fiel außerdem auf, dass Objekt 2020 SO eigentlich zu langsam fliegt, um ein Asteroid sein zu können. Asteroiden kreisen mit mindestens 10 Kilometern pro Sekunde um die Sonne. Das neu entdeckte Objekt fliegt 10-mal langsamer. Könnte es also etwas Künstliches sein?
The way we usually distinguish a natural asteroid from an artificial body.
Es gibt eine Methode, anhand derer wir normalerweise einen natürlichen Asteroiden von einem künstlichen Objekt unterscheiden. Und das ist das Sonnenlicht, genauer der Druck, den die Photonen der Sonne auf ein fliegendes Objekt ausüben.
Der Astronom Tony Dutt aus San Francisco erklärt, wozu der Strahlungsdruck der Sonne imstande ist.
Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit Ihrem Auto. Ein Stück voraus sehen Sie zwei Tüten auf der Straße. Die eine wird vom Wind hin und her geweht. Die dürfte wohl leer sein. Die andere hingegen rührt sich nicht von der Stelle, trotz des Windes. Also ist sie wahrscheinlich mit etwas gefüllt. Sie verfügt über mehr Masse, sodass der Wind sich an ihr abarbeitet.
Genauso verhält es sich mit Objekten im Sonnensystem. Ein massiver Asteroid würde sich kaum vom Strahlungsdruck der Sonne ablenken lassen. Ein leichteres, womöglich hohles Objekt schon, ergänzt Paul Schoders.
Es erscheint mir jetzt ziemlich klar, dass es sich bei diesem Objekt um eine ausgebrannte Centaur-Raketenoberstufe handelt, und zwar die der amerikanischen Raumsonde Surveyor 2. Sie ist im September 1966 zum Mond gestartet. Rechnet man den jetzigen Kurs dieses Objekts in der Zeit zurück und berücksichtigt dabei auch den Strahlungsdruck und Temperatureinflüsse, lässt sich mathematisch zeigen, dass sich dieses Objekt 1966 in der Nähe des Mondes aufgehalten haben muss.
Vor mehr als einem halben Jahrhundert hat diese Raketenstufe eine Sonde auf dem Mond abgesetzt. Danach ist sie am Mond vorbeigeflogen. Seitdem irrt sie im Sonnensystem umher, hin und her geschubst im Kräftedreieck der Anziehung von Sonne, Mond und Erde.
Und jetzt kommt das Raketenteil zur Erde zurück. Und nicht nur das. Von der Schwerkraft der Erde eingefangen zu werden, das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Das Objekt wird zu einem Minimond werden. Egal, ob es sich um einen Asteroiden handelt oder um eine Raketenoberstufe.
Ist es ein Asteroid, wird die Erde fortan über einen weiteren Mond verfügen. Aber die Dynamik der Himmelsmechanik werde es unterbinden, dass die Erde fortan für immer von zwei Monden umkreist wird, glaubt Tony Dunn.
If the sun were to simply vanish, this thing would be a permanent moon around the Earth. It would stay with the Earth.
Verschwände die Sonne einfach, würde aus diesem Objekt ein permanenter neuer Erdmond. Wegen der Anziehungskraft der Sonne jedoch wird seine Umlaufbahn um die Erde sehr instabil werden. Er wird gravitativ nur schwach an die Erde gebunden sein.
So schwach, dass sich 2020 SO wahrscheinlich am 4. Mai 2021 schon wieder von der Erde verabschieden und erneut auf Odyssee durch das Sonnensystem gehen wird.
Kein Asteroid, sondern ein ausgedientes Raketenteil. Guido Meyer über ein Flugobjekt, das sich der Erde nähert. Großveranstaltungen können in Pandemiezeiten unter bestimmten Voraussetzungen mit Publikum stattfinden. Zu diesem Ergebnis konnte die Restart 19-Studie, deren Ergebnisse heute in Halle an der Saale vorgestellt wurden. Grundlage war ein Musikkonzert in der Arena Leipzig mit Tim Bensko und freiwilligen Besuchern. Und da es ja seit gestern heißt, dass Theater, Opern und Konzerthäuser zumindest bis November geschlossen bleiben, habe ich meinen Kollegen Maximilian Brose vor der Sendung gefragt, ob die Ergebnisse der Studie Hoffnung geben, dass solche Veranstaltungen vielleicht ab Dezember wieder möglich sind.
Naja, also sie geben zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer. Denn eine Empfehlung aus der Studie besagt, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 50 immer noch Sitzkonzerte auch in Hallen möglich sein können, allerdings mit starken Hygieneauflagen. Das soll heißen, alle Besucher und Besucherinnen tragen Masken, sitzen mit mindestens 1,5 Metern Abstand auseinander und die Halle ist nur zu 25% ausgelastet. Außerdem brauche es eine gute Lüftung in der Halle und es muss viele Eingänge geben.
Bevor wir im Detail über die Ergebnisse sprechen, lass uns doch noch mal kurz auf dieses Konzertexperiment schauen. Was ist da genau passiert?
Ja, also an dem Konzerttag, da haben die Forschenden drei Szenarien durchgespielt, bei denen die Besucher und Besucherinnen jeweils dicht an dicht saßen, beziehungsweise jeweils einen Platz um sich herum frei hatten. Und im sichersten Szenario, da hatten dann jede Person mindestens 1,5 Meter Abstand zur nächsten. Außerdem hatten alle Besucher und BesucherInnen Kontakttracer um den Hals, die während des Einlasses, des Konzerts und auch während der Pausen gemessen haben, wie nah sich die Besucher und BesucherInnen untereinander gekommen sind. Und wenn das weniger als 1,5 Meter waren, dann haben die Tracer einen Kontakt aufgezeichnet. Und wenn man die Kontakte, die länger als 15 Minuten sind, über das gesamte Konzert zusammenrechnet, dann zeigt sich etwas Interessantes. Bei dem Dicht-an-Dicht-Szenario, da steigen die längeren Kontakte während des Konzerts immer weiter an, so dass man beim Verlassen des Konzerts im Schnitt auf 10 längere Kontakte kommt. sitzen die Besucher und Besucherinnen aber 1,5 Meter auseinander und können durch 8 statt 2 Eingänge in die Halle gehen, dann bleibt es bei dem gesamten Konzertbesuch im Schnitt bei etwa einem längeren Kontakt pro Besucher. Also Abstand und genügend Einlässe, die seien wichtig, um längere Kontakte und damit mögliche Tröpfcheninfektionen zu vermeiden, sagt der Studienleiter Dr. Stefan Moritz.
Nun wurde das Ganze ja auch virtuell simuliert. Also es gab ein Modell, es gab ein Konzert zum einen, aber dann auch noch ein Computermodell. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist in diesem Computermodell alles gemacht worden?
Ja, in diesem Computermodell, da haben die Forschenden die Halle, in der das Konzert stattfand, und auch die Lüftungsanlage dieser Halle halt aufwendig modelliert. Und das Computermodell hat dann auch 4000 fiktive Besucher in der Halle simuliert. Und um die Infektionsgefahr am Computer zu modellieren, waren unter diesen simulierten Besuchern auch 24 mit dem Coronavirus infiziert, die Viren in der Computersimulation dann durch Aerosole ausgeatmet haben. Ja, und diesen Aerosolen waren etwa 3 bis 4 fiktive Besucher in der Halle ausgesetzt, wenn das Computermodell eingeplant hatte, dass mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen allen war und die Halle gut belüftet war. Bei einer schlechten Belüftung im Computermodell, das heißt, wenn die Aerosole nicht an die Hallendecke geblasen wurden, waren im Schnitt bis zu 100 fiktive Personen den Aerosolen eines einzelnen Infizierten ausgesetzt. Die Belüftung, die sei damit entscheidend für ein sicheres Konzert, sagt Dr. Moritz. Und außerdem hätten Masken natürlich auch einen wichtigen Effekt auf die Sicherheit bei einem Konzert.
Was sagen die Ergebnisse dieser Restart-19-Studie jetzt konkret aus für die und über die Infektionsgefahr bei Besuchen von Konzerten?
Ja, dazu sagt Professor Mikotajcic vom Epidemiologischen Institut der Unimedizin Halle, dass Veranstaltungen wie Hallenkonzerte, das zwar das Potenzial hätten, die Pandemie zu befeuern, das sei aber sehr, sehr gering oder sehr gering, wenn ein Hygienekonzept eingehalten wird. Er hat mit seinem Team für die Stadt Leipzig die Kontakte modelliert, die jede Person im Alltag so hat, und dann geschaut, wie viele Kontakte und Aerosolexpositionen bei Veranstaltungen dazukommen. Wir gehen jetzt mal von einer hohen Zahl an Neuinfektionen aus, nämlich 100 pro 100.000 Einwohnern in einer Woche, was ja durchaus gerade an verschiedenen Orten gegeben ist. Und wenn da jetzt 100.000 Personen im Monat auf Veranstaltungen gehen würden, bei denen jede Person 1,5 Meter Abstand hat zu den anderen und alle eine Maske tragen und durch genügend Eingänge in die Halle gehen würden, die auch noch gut belüftet ist, dann würden von diesen Veranstaltungsbesuchen im Durchschnitt laut dem Modell nur etwa 5 Neuinfektionen ausgehen. Im gleichen Szenario in schlecht belüfteten Hallen ohne Hygienekonzept, wo die Besucher dicht an dicht sitzen, da würden dann über 70 Mal mehr Infektionen durch Veranstaltungen im Monat entstehen. Ja, das beruht zwar auf alles auf fundierten Pandemiemodellen, aber das sind natürlich alles noch Modelle.
Wie sehen die konkreten Handlungsempfehlungen aus, die diese Restart-Studie 19 jetzt zulässt?
Also einmal sollen die Veranstaltungen nicht voll ausgelastet sein, da das die Kontakte stetig erhöhen würde, wie die Daten ja auch zeigen, und vor allem auch als Sitzveranstaltungen stattfinden. Da gerade am Einlass die Kontaktzahlen hoch seien, muss die Anzahl der Einlassschleusen erhöht werden, und es brauche eine adäquate Raumlufttechnik, für die die Forschenden auch ein Bewertungssystem fordern. Bei einer 7-Tages-Inzidenz unter 50 empfehlen die Forschenden Sitzkonzerte, bei denen jede Person so schachmusterartig um sich herum jeweils einen Platz frei hat. Bei einer Inzidenz ab 50 und leicht darüber brauche es, wie schon gesagt, mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen den Besuchern und Besucherinnen und viele Eingänge. Ja, und natürlich sollen alle eine Maske tragen.
Soweit Maximilian Brose über die Ergebnisse der Restart-Studie des Uniklinikums Halle-Saale zum Infektionsrisiko auf Großveranstaltungen. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit Magdalena Schmude.
Antikörper gegen SARS-CoV-2 können bis zu 5 Monate nach einer Infektion nachweisbar sein, zeigt eine Studie US-amerikanischer Wissenschaftlerinnen im Fachmagazin Science. Für die Studie hatten die Forschenden im Blut von gut 30.000 Personen, die eine Covid-19-Erkrankung mit milden bis mittelschweren Symptomen erlebt hatten, nach entsprechenden Antikörpern gesucht. Bei 9 von 10 der Personen fanden sie Antikörper, die gegen das Spike-Protein des Virus gerichtet waren und das Virus neutralisieren konnten. 120 dieser Personen wurden anschließend über einen längeren Zeitraum beobachtet. Bei ihnen konnten die Forschenden bis zu 5 Monate nach der Infektion Antikörper nachweisen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, wie lange ehemals Infizierte vor einer erneuten Ansteckung mit SARS-CoV-2 geschützt sind. Frühere Studien hatten zum Teil eine deutlich kürzere Nachweisbarkeit von Antikörpern ergeben. Das könnte daran liegen, dass dabei Antikörper untersucht worden waren, die gegen ein anderes virales Antigen gerichtet sind, vermuten die Wissenschaftler. Klimaforscher fliegen mehr als andere Wissenschaftler. Das zeigt eine Umfrage unter rund 1400 Forschenden verschiedener Fachrichtungen, die im Jahr 2017 durchgeführt wurde. Im Schnitt fliegen Klimaexpertinnen und Experten demnach 5-mal im Jahr, während Forschende anderer Fachrichtungen 4-mal fliegen. Gleichzeitig bemühen sich Klimaforscher aber auch häufiger, die dabei entstandenen CO2-Emissionen auszugleichen, etwa durch den Kauf von Kohlenstoffkompensationen. Mögliche Gründe für die vermehrten Flüge der Klimaexperten könnten ihre Feldforschung sowie Reisen zu Konferenzen sein, vermuten die Autorinnen der Analyse, die im Fachjournal Global Environmental Change erschienen ist. Die Studie liefert außerdem Hinweise darauf, dass strukturelle und soziale Faktoren wie berufliche Anforderungen mehr Einfluss auf das Reiseverhalten haben als die persönliche Bereitschaft, weniger zu fliegen. Schallwellen können sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 36 Kilometer pro Sekunde ausbreiten, wie Physiker aus London berechnet haben. Am schnellsten sind Schallwellen demnach in Feststoffen, die aus kleinen Atomen bestehen und eine hohe Dichte haben, zum Beispiel in metallischem Wasserstoff wie im Kern des Jupiter, wie die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Advances schreiben. Zum Vergleich: In Luft breiten sich Schallwellen mit etwa 340 Meter pro Sekunde aus, je nach Druck, Temperatur und Dichte der Atmosphäre. Der Lander Philae hat auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko 4,5 Milliarden Jahre altes Eis freigelegt. Als er bei seiner unsanften Landung im November 2014 das zweite Mal auf der Oberfläche des Kometen aufschlug, hinterließ Philae eine Furche in einem Brocken aus kohlenstoffhaltigem Staub und Eis. Diese Furche hat ein Forschungsteam der Europäischen Raumfahrtagentur ESA jetzt entdeckt und konnte so den genauen Ort des Aufschlags ermitteln. Auswertungen von Fotos und Spektraldaten zeigen außerdem, dass es in dem freigelegten Eis einen schwachen inneren Zusammenhalt gibt und es eine Konsistenz hat, die luftiger als Milchschaum ist. Es stammt aus der Entstehungszeit des Kometen, wie die Forschenden im Fachmagazin Nature berichten. La Niña könnte in den nächsten Monaten ähnlich stark ausfallen wie zuletzt vor 10 Jahren. Das sagt die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, voraus. Von dem Klimaphänomen sind viele Regionen der Erde durch Veränderungen bei Temperatur, Niederschlag und Stürmen betroffen. Vor allem für Teile Ostafrikas könnte sich durch weniger Regen die Versorgungslage weiter verschlechtern, heißt es in einer Mitteilung der WMO. Die jüngsten Prognosen zeigten, dass in den nächsten Monaten auch in Zentralasien wohl unterdurchschnittlich wenig Niederschläge fallen werden. Südasien und die nördlichen Teile von Südamerika bekämen wahrscheinlich mehr Regen ab als sonst üblich.
Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 29. Oktober. Der blaue Mond beim roten Planeten. Am 1. Oktober war Vollmond und seitdem hat unser Trabant die Erde einmal umrundet. Am Samstag erreicht er wieder die Vollmondstellung. Im englischen Sprachraum wird ein zweiter Vollmond im selben Monat oft als blauer Mond bezeichnet. Tatsächlich gibt es nur knapp alle 3 Jahre einen blauen Mond. Zuletzt war dies im März 2018 der Fall. Zum nächsten blauen Mond kommt es erst am 31. August 2023. Da der Mond dann auch der Erde recht nahe steht, wird es, so viel ist sicher, um den blauen vermeintlichen Supermond viel Aufregung geben. Allerdings ist die Definition des blauen Mondes nicht ganz eindeutig. Dass es der zweite Vollmond eines Monats sein soll, geht auf einen Artikel in der US-Zeitschrift Sky and Telescope im Jahr 1946 zurück. Der Autor hatte im traditionsreichen Bauernjahrbuch über einen blauen Mond einige Jahre zuvor gelesen. Aber er hatte die Erklärung missverstanden. Laut dem Jahrbuch ist ein blauer Mond der dritte von 4 Vollmonden, die innerhalb einer Jahreszeit auftreten. Nach dieser Regel leuchtet erst am 22. August des kommenden Jahres ein blauer Sommermond. Egal welche Variante man auswählt, blaue Monde sind recht selten und sie haben nichts mit der Farbe zu tun, in der der Mond leuchtet. Vollmonde sind immer eindrucksvoll. Und am Wochenende steht ein Stück rechts des blauen Mondes unser Nachbar Mars, der rote Planet.
Gewinner, Verlierer und indirekte Wirkungen. Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigt sich ab 17.05 Uhr mit den Corona-Maßnahmen und ihren Folgen. Ein weiteres Thema ist das Bundesverfassungsgericht, das den Eilantrag gegen den Mietendeckel abgelehnt hat. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.